Wie alt ist eigentlich deine Matratze? Liegt dein Kopf auf dem passenden Kissen? Ist deine Bettdecke für dich geeignet? Die zertifizierten Schlafexperten bei Alnatura helfen dir gern. Lass dich kostenlos beraten, persönlich oder per Online-Fragebogen auf alnatura.de. Spare dort auch 10% auf deinen Einkauf mit dem Code STRAND. Alnatura, natürlich mit 2L. Schlaf gut, träum was Schönes. Das waren die Worte meines Vaters. Auch er hatte seine Mühe mit dem Einschlafen. Doch wenn er schlief, dann träumte er vom Reisen. Ich erzähle hier von diesen Reisen. So wie es war und so, wie es hätte sein können. Etwas übermüdet steige ich aus dem Zug. Kein Wunder, ich habe schließlich auch eine lange Reise hinter mir. Nach Stopps in Paris und Madrid bin ich nun endlich an meinem Ziel angelangt. Lissabon, die portugiesische Hauptstadt, gelegen an einem der westlichsten Zipfel Europas, dort, wo der Tejo in den Atlantik mündet. Ich recke und strecke meine müden Glieder und spüre, wie wieder etwas Leben in meinen Körper zurückkehrt. Nach der langen Fahrt saugen meine Sinne gierig alle Eindrücke ein. Das diffuse Licht, das durch die Glasfenster der Bahnhofsüberdachung fällt. Das zarte Blau, in dem die alten barock anmutenden Bahnhofsgebäude gestrichen sind. Die milde, weiche Luft. Der Geruch nach Frühling, gemischt mit einem Hauch Maschinenöl der Zugbremsen. Am Kopf der Gleise bleibe ich einen Moment auf einem großen Blumenornament aus dunklen Mosaiksteinchen stehen. Ich rücke meinen Rucksack zurecht, lege mir meinen in einen Kleiderbeutel gehüllten Anzug über den Arm und hoffe, dass er von der langen Fahrt nicht allzu sehr in Mitleidenschaft gezogen ist. Bis zur Hochzeit am Nachmittag werde ich keine Zeit mehr haben, ihn in eine Reinigung zu bringen. Ich atme noch einmal tief durch und stürze mich in mein portugiesisches Städteabenteuer. Meine Unterkunft liegt nicht weit vom Bahnhof entfernt, im ältesten Stadtviertel Lissabons, der Alfama. In engen, steilen Gässchen geht es vom Ufer des Tejo den Berg hinauf. Die Farbe der dicht an dicht stehenden alten Häuschen ist zwar teilweise etwas abgeblättert, aber man sieht den charmanten Gebäuden an, dass sie so schnell nichts erschüttern kann. Der Stadtteil hielt als einziger dem verheerenden Erdbeben von 1755 stand, da die Häuser hier auf stabilen Fels gebaut sind. Mein Weg führt mich über holpriges Kopfsteinpflaster, dann wieder zu breiteren Treppen, auf denen terrakottafarbene Blumenkübel mit den verschiedensten Gartenkräutern stehen. Die Bewohner der Häuser brauchen sich nur aus dem Fenster zu lehnen, um den Salbei oder Rosmarin für das Mittagessen zu pflücken. Ich fühle mich sofort wie zu Hause. An den eleganten, schmalen Metallbalkonen flattert Wäsche zum Trocknen. Aus den Küchen dringt Töpfe klappern und der Geruch nach frischem Kaffee. Vor einem Fenster hängt ein Vogelkäfig, aus dem munteres Gezwitscher zu hören ist, und an den bunt gekalkten Wänden ist hier und da das Foto eines alteingesessenen Anwohners zu sehen. Es ist, als stelle sich das Viertel seinen Besuchern gerne vor. Es ist gar nicht so leicht, sich in dem Labyrinth der Gassen zurechtzufinden, aber irgendwann habe ich meine Unterkunft erreicht. Ein windschiefes, kleines Haus, das direkt über einer Kurve des schmalen Sträßchens thront und das auf einen winzigen Platz mit einem charmanten Café hinausgeht. Als erstes öffne ich die Tür zum französischen Balkon und lasse die warme Frühlingsluft ins Zimmer. Ich stelle mich dicht an die Balustrade und genieße die Aussicht auf die krummen und wilden Linien der Dächer, auf den silbern glitzernden Tejo, der sich wie ein breites Band am Horizont der Stadt erstreckt. Der Himmel ist an diesem Maimorgen von einem fast unnatürlichen Türkis, das zusammen mit dem weiß gekalkten Nachbarhaus eine Farbsinfonie ergibt, die für mich den Inbegriff des Sommers verkörpert. Dieser Anblick ist mein persönlicher Miradoro. So nennt man die besonders lohnenswerten Aussichtspunkte der Stadt, von denen es in Lissabon so einige gibt, einer schöner als der andere. Um erst einmal richtig anzukommen, setze ich mich in das kleine Café vor meiner Unterkunft und gönne mir einen Galão und mein erstes original portugiesisches Pastel de Nata, ein Blätterteigtörtchen mit Vanillecremefüllung, das nicht weit von hier in dem Lissabonner Bezirk Belém vor 100 Jahren von Mönchen erfunden wurde. Während ich an meinem Kaffee nippe und die letzten Blätterteigkrümel mit den Fingerspitzen aufstippe, versuche ich mich an der Glückwunschkarte für das Hochzeitspaar. Den Bräutigam kenne ich schon seit dem Kindergarten und ich habe über viele Jahre hinweg seine meistens leider ziemlich unglücklichen Liebesgeschichten mitbekommen. Umso mehr freue ich mich nun für ihn, dass er eine so tolle Frau wie Aurelia kennengelernt hat. Während eine sanfte Brise vom Fuße der Altstadt zu mir heraufweht, die schon etwas nach Atlantikluft schmeckt, versuche ich, die richtigen Worte zu finden. Ich starre auf die zinnoberrote, abgeblätterte Farbe des Hauses gegenüber, die in der Morgensonne leuchtet wie ein warmer Herbstmorgen, als würde dort eine passende Formulierung zu finden sein. Aus dem Radio des Cafés klingt ein berührendes portugiesisches Lied. Aus einer Eingebung heraus frage ich die Besitzerin nach dem Text und sie schreibt ihn mir lachend auf eine Serviette. Mit meinem Handy übersetze ich mir ein paar Zeilen. Und siehe da, schon habe ich meine perfekte Widmung. Jemanden zu lieben, dafür gibt es keine Erklärung. Einen Orkan kann man nicht zähmen. Jemanden zu lieben, daraus kann nur Gutes erwachsen. Die Übersetzung hat mich jedoch einige Zeit gekostet, und nun muss ich mich etwas beeilen. Diesmal gehe ich nicht zu Fuß, sondern nehme die Tram, und zwar die berühmte Linie 28, die mit ihren alten, gelb-weißen Waggons fest zum Stadtbild Lissabons gehört. Klappernd und quietschend bahnt sie sich einen Weg durch die steilen, schmalen Gassen. Manchmal fährt sie so dicht an den Häusern vorbei, dass ich nur die Hand durch die weit geöffneten Fenster auszustrecken bräuchte, um die Hauswand zu berühren. Unbeirrt drängt sie sich vorbei an kleinen Lebensmittelgeschäften, an weiten Plätzen, gesäumt von Palmen und Zypressen, oder an imposanten Kathedralen wie der Sé Patriarcal, der ältesten Kirche Lissabons, mit ihrer romanischen Sandsteinfassade. Das Spiel aus Licht und Schatten der Bäume flimmert ins luftige Innere des kleinen Waggons. Knorrige Johannesbrotbäume säumen die Straßen und immer wieder die jetzt überall lila blühenden Jacaranda-Bäume. Ich könnte ewig mit dieser Bahn meine Runden drehen. Doch deswegen die Hochzeit meines Freundes zu verpassen, wäre natürlich mehr als ärgerlich. Die Trauung findet in einem Palacio nahe des Stadtkerns statt. Die Anlage war im 16. Jahrhundert die Sommerresidenz der Erzbischöfe. Die barocke Kirche ist auf dem sonnenbeschienenen Platz nicht zu übersehen. Die Hochzeitsgesellschaft hat sich schon hineinbegeben. Schnell schlüpfe ich durch das große, hölzerne Tor und setze mich in eine der hinteren Reihen. Im Innern ist es kühl und dunkel. Es riecht nach alten Gemäuern, Weihrauch und dem Duft der frischen Kamelien, die als Schmuck an den alten Holzbänken angebracht sind. Die hohen Kuppeln sind mit bunten Fresken verziert und in den Nischen glitzern prächtige, goldene Seitenaltäre. Wie immer in Kirchen überfällt mich eine Mischung aus Verwunderung und Rührung darüber, dass Menschen solche aufwendigen, überbordenden Bauwerke schaffen für etwas, das sie noch nie gesehen haben. Vielleicht sind sich Glaube und Liebe in dieser Hinsicht ähnlich, denke ich. In dem unbedingten Ernstnehmen von etwas, das man mit Händen nicht greifen kann. Als die Braut eintritt, wird es ganz still. Sie trägt ein schlichtes, weißes Spitzenkleid, das ihre dunklen Haare und Augen zum Leuchten bringt. Die Zeremonie wird auf Portugiesisch abgehalten, und diese rollende, weiche Sprache spült über mich hinweg wie ein warmer Sommerregen. Und obwohl ich kein Wort verstehe, erfasse ich die Bedeutung dennoch ganz genau. Sie ist am Strahlen des Brautpaares abzulesen. Es dauert eine Weile, bis ich mich danach auf dem sonnenbeschienenen Platz vor der Kirche zu meinem Freund durchgekämpft habe. Wir umarmen uns sehr herzlich. Schon wieder fehlen mir die Worte. Außer ein paar »Mensch« und »Verrückt« bringe ich nicht viel heraus. Aber ich hoffe, dass er meine Ergriffenheit und Freude auch so versteht. Viel Zeit zum Plaudern haben wir sowieso nicht, denn das Brautpaar muss zur in Portugal üblichen ausgiebigen Fotosession. Wir Gäste können uns solange die Zeit bei einem Sektempfang auf der Terrasse vertreiben. Ich schnappe mir ein Glas und trete in den üppig geschmückten Garten vor dem Palacio. Über den knirschenden Kiesweg laufe ich zwischen in geometrischen Mustern gepflanzten, niedrigen Buchsbaumhecken zur Balustrade am Ende des Gartens und blicke über die Mündung des Tejo, der jetzt im Nachmittagslicht blausilbern und gleißend dahinfließt und in seiner vollen Breite eher wie ein Meer aussieht als ein Fluss. Langsam lasse ich meinen Blick über den Garten schweifen. Die Gäste stehen verstreut in kleinen Grüppchen zwischen duftenden Rosenbüschen an kleinen Stehtischchen. Ich beobachte eine Gruppe kleiner Kinder, die sich an einem der großen steinernen Springbrunnen gegenseitig nass spritzen. Doch schon bald kommt eine Frau angelaufen, die die kichernden und kreischenden Kinder von dem Wasser wegzieht, damit sie sich nicht ihre Festtagskleider ruinieren. Ich fühle mich unter der plaudernden Verwandtschaft etwas verloren und beschließe, ein bisschen herumzustreifen und den kleinen Palast zu erkunden. In den Saal mit der Festtafel haben wir noch keinen Eintritt, aber die anderen Räume sind schon beeindruckend genug. Breite, ausladende Treppen, hohe steinerne Portale, bodentiefe Fenster und ein blank geputzter, knarzender Parkettboden verleihen dem Gebäude eine altehrwürdige Atmosphäre. Zum besonderen Charme tragen die blau-weißen Fliesen bei, die im ganzen Haus bis auf Hüfthöhe zu finden sind. Diese traditionellen Azulejos schmücken viele portugiesische Gebäude. Ursprünglich kam diese Kunst von den maurischen Herrschern im Mittelalter, ist aber bis heute verbreitet. Ehrfürchtig streiche ich über die glatte, kühle Oberfläche der Kacheln. Die Motive zeigen mythologische Szenen aus der Geschichte Portugals, aber auch Blumen- und Pflanzenornamente. An den Treppen imitieren sie die Geländer, inklusive reich verzierter Pfosten und diensteifriger Lakaien, die dem Besucher den Weg nach oben weisen. Doch alles in allem ist der Eindruck nicht übertrieben. Das schlichte Blau-Weiß und die hölzernen Decken und Böden erzeugen das Gefühl von geschmackvoller, aber bescheidener Pracht. Ich genieße es, allein durch diese leeren Räume zu schlendern, dem Stimmengewirr von draußen zu lauschen, das durch die weit geöffneten Fenster tönt, und die tanzenden Staubpartikel zu beobachten, die in den hereinfallenden Sonnenstrahlen flimmern. Später beim Essen geht es um einiges trubeliger zu. In dem großen, ebenerdigen Saal sind mehrere Tafeln mit weißen Tischdecken, unzähligen Teelichtern und Vasen voller Kamelien aufgebaut. Kinder rennen umher und Freunde und Verwandte rufen sich über die Tische hinweg Dinge zu. Ein langer Holztisch ächzt unter den tollsten portugiesischen Speisen. Teller voller gegrillter Sardinen, dampfender Reis mit Meeresfrüchten, Körbe voller Brot, sattgelbes Maisbrot, duftendes Roggenbrot und knuspriges Alentejano-Weißbrot. Und natürlich dürfen die Stockfischgerichte nicht fehlen. Der allseits beliebte Bacalhau in allen Formen und Variationen, angerichtet mit Kartoffeln, Eiern und Zwiebeln oder als frittierte Fischbällchen. Als ich mit meinem vollbeladenen Teller an meinen Platz zurückkehre, nickt mir mein Tischnachbar anerkennend zu. »Mais vale sobrar, do que faltar«, sagt er mit einem Blick zum Buffet. Und als er meinen etwas verwirrten Gesichtsausdruck sieht, übersetzt er es mir. »Lieber bleibt etwas übrig, als dass etwas fehlt.« Er erklärt mir, dass es sogar Brauch ist, am nächsten Tag eine kleine Nachfeier zu veranstalten, bei der die Reste aufgegessen werden. Er stellt sich mir als alten Freund der Braut vor. Aber bevor wir mehr als unsere Namen austauschen können, werden wir von einem hellen Klirren unterbrochen. Einige Gäste haben begonnen, mit ihren Gabeln gegen ihre Gläser zu schlagen, und bald schon ist der Raum erfüllt von den glockenhellen Tönen. Ein Zeichen für das Brautpaar, sich zu küssen. Diese Aufforderung wiederholt sich den ganzen Abend einige Male, während die Sonne draußen immer tiefer sinkt und die Hecken im Dämmerlicht bläulich zu schimmern beginnen. Als ich zwischendurch für etwas frische Luft in den Garten gehe, treffe ich endlich wieder auf den Bräutigam, der an diesem Tag kaum eine freie Minute hat. Erschöpft, aber glücklich, legt er mir einen Arm um die Schulter. »Hättest du gedacht, als wir als kleine Pimpfe im Matheunterricht voneinander abgeschrieben haben, dass wir eines Tages in Lissabon gemeinsam meine Hochzeit feiern?« Ich schüttle den Kopf. Wir schauen beide über den mit Lampions beleuchteten Garten und atmen genüsslich die samtene Mailuft ein. So viele Jahre sind vergangen, und verrückterweise ist doch vieles auch gleich geblieben. Wir werden von Gitarrenklängen aus unseren Gedanken gerissen. Mein Freund verdreht die Augen. Der Vater seiner Frau greift nach ein paar Gläschen gerne mal zur Gitarre, erzählt er. Aber ich bin fasziniert. Sanft schweben die melancholischen Töne eines portugiesischen Fado durch die offene Tür zu uns herüber. Und wir werden wie magisch davon angezogen. Die Kerzen werfen ihr flackerndes Licht auf die Menschentraube, die sich um die Musiker gebildet hat, und die Braut selbst stimmt die erste Strophe an. Mit einer kräftigen Stimme singt sie eine schwermütige und doch beschwingte Melodie. Auch ohne die Sprache zu verstehen, ahne ich, dass es um die ganz großen Gefühle geht. Um Liebesschmerz, Wehmut, eben um Saudade, Weltschmerz. Nach und nach stimmen auch die Gäste mit ein und improvisieren jeweils eine Strophe, nach der sie dann gehörig Applaus ernten. Ich bin ganz gefangen in dieser weintrunkenen, gemeinschaftlichen Stimmung. Auch auf dem Nachhauseweg, in den frühen Morgenstunden, scheint die Musik noch in mir zu vibrieren. Selbst die Pflastersteine, die im Dämmerlicht des Morgens diffus leuchten, scheinen mir von großen Gefühlen zu erzählen, deren Zeuge sie vielleicht waren. Als ich im Bett liege und die ersten weichen Sonnenstrahlen durch die Fensterläden fallen, denke ich, schon im Halbschlaf, dass ich jetzt auch eine Strophe darbieten könnte. Einige Zeilen über die flüsternden Pflastersteine Lissabons, das Geräusch der alten Straßenbahnen, wenn sie sich in eine enge Kurve schmiegen, den Blick über den riesigen Fluss, der eigentlich wie ein Meer aussieht, über diesen besonderen Geruch, der über der Stadt liegt. Eine Mischung aus Blüten, Salz und Wehmut. Doch bevor ich dieses Vorhaben in die Tat umsetzen kann, fallen auch schon meine Augen zu. Und ich gleite in einen tiefen, zufriedenen Schlaf.